Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im Theater am Saumarkt, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Tangentenabend, der ganz dem Thema Hybris, die überforderte Gesellschaft, ein Buch von Meinhard Miegel gewidmet ist. Wer heute Zeitgenossen nach der Bedeutung von Hybris oder Hybrid fragt, wird möglicherweise auf Zweiteres eine Antwort bekommen. Ja, das kenne ich, das sind diese neuen Motoren, die sparen viel Energie. Schwieriger wird es beim ersten Begriff Hybris. Für die alten Griechen war dies ein Zentralbegriff in ihrer Philosophie vom richtigen Leben, vom gelingenden Leben, ein Gegenstück zum Begriff Sophrosyne, Maßhalten, Mäßigung. Und genau dieser Begriff ist ein zentraler Parameter im Buch von Meinhard Miegel. Dass wir dieses Maß verloren haben und alle unsere Bestrebungen jetzt und in Zukunft darauf richten müssen, diesen Zentralbegriff in unserer Lebenspraxis wieder mit Leben zu füllen, ist vereinfacht gesagt die Grundbotschaft seines Buches Hybris. Wir haben, so der Autor, unser Maß verloren. Eine mehr als 200 Jahre überspannende Praxis kapitalistischen Wirtschaftens und die dazu korrespondierende Ideologie des Wachstums, der Vernutzung auch noch der letzten natürlichen Ressourcen und vor allem der Ressource Mensch, haben unsere Gesellschaften weltweit in einen Zustand der Erschöpfung gebracht. Immer weniger schaffen es Eltern, Kindergärten, Schulen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, ja selbst die Proponenten von großen Konzernen, Politiker, Wissenschaftler, Künstler und Sportler, Vereine und Kirchenvertreter, die Menschen auf ein System zu verpflichten, ein wirtschaftliches, ein gesellschaftliches System zu verpflichten, das Gruppen wie auch Individuen zunehmend überfordert. Die offen vorgebrachte Forderung des immer höher, immer weiter, immer besser kann je länger, desto mehr nur noch durch gesteigerte Selbstausbeutung der Individuen bewältigt werden. Die neoliberale Ideologie der Selbstoptimierung, mach was aus dir und du wirst gewinnen, verschweigt allerdings, dass die Verlierer diesen Preis zu 100% bezahlen. Gegen diese Praxis der Hybris im Sinne der Selbstüberhebung, des Verlusts aller sinnvoller Grenzziehungen, bringt der Autor den Begriff der Beschränkung ins Spiel. Wir müssen uns beschränken im Verbrauch von natürlichen Ressourcen und Energie und vor allem in der Frage, wie lassen wir in diesem System mit uns selbst umgehen? Was halten wir gerade noch aus? Wie wollen wir unsere Lebenszeit, die unserer Familie, zubringen? Gibt es menschliche Ziele auch jenseits des Produzierens und des Konsumierens? Wie definieren wir Glück wie Zufriedenheit? An ein paar kleinen Schräubchen zu drehen, wird nicht hinreichen, um den Paradigmenwechsel, von dem Meinhard Miegel spricht, zu erreichen. Das weiß auch der Autor. Entscheidend ist das Umdenken aller, vor allem der Mächtigen in Wirtschaft und Politik. Millionen von kritischen und zur Mäßigung bereiter Konsumentinnen können Enormes bewirken. Aber wer zwingt die Menschen an den Schalthebeln der Wirtschaft zur Richtungsänderung? Welche reale Macht haben Zivilgesellschaften und Regierungen heute noch? Lassen Sie mich schließen mit einem etwas dunklen Zitat von Sir Karl Popper zu unserem Thema. Die Hybris, die uns versuchen lässt, das Himmelreich auf Erden zu errichten, zu verwirklichen, verführt uns dazu, unsere gute Erde in eine Hölle zu verwandeln. Dass es so nicht kommen möge, ja, dazu soll dieser heutige Abend dienen, noch viele weitere Abende, wie ich hoffe. Ich darf Ihnen den Gast des heutigen Abends kurz vorstellen. Meinhard Miegel wurde im Jahre 1939 in Wien geboren, hat viele Jahre in der DDR verbracht, wo er auch ein Musikstudium absolvierte, und fand es dann 1958 besser, in die Bundesrepublik zu übersiedeln. Er hat dort dann ein Studium der Soziologie und Philosophie in Frankfurt am Main absolviert, einige weitere Jahre dann in Washington D.C. 1961 bis 1966 das Studium in Frankfurt am Main und Freiburg, Rechtswissenschaften, Philosophie und Volkswirtschaftslehre. 1977 bis 2008 war Herr Miegel Leiter des Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft in Bonn. Seit 2007 ist er Vorstandsvorsitzender des Denkwerks Zukunft, Stiftung Kulturelle Erneuerung in Bonn. Er ist Beiratsmitglied zahlreicher wissenschaftlicher Einrichtungen und ständiger Berater von Politik und Wirtschaft. Er erhielt unter anderem den Hans-Martin-Schleyer-Preis und den Theodor-Heuss-Preis. Von seinen zahlreichen Veröffentlichungen kann ich nur einige erwähnen. Epochenwende, gewinnt der Westen die Zukunft, Exit, Wohlstand ohne Wachstum, zusammen mit Stefanie Wahl und Martin Schulte das Buch für einen Bewusstseinswandel von der Konsum- zur Wohlstandskultur und schließlich in diesem Jahr Hybris. Der Ablauf des heutigen Abends wird so ausschauen, dass Herr Miegel ca. 45 Minuten aus seinem Buch vortragen wird und Sie haben dann die Möglichkeit, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Meinung anzubringen. Wir danken Ihnen für Ihr Kommen und wünschen Ihnen einen spannenden und interessanten Abend. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für dieses freundliche Willkommen. Ich versichere Ihnen, ich bin gerne heute Abend hierher gekommen, um zu Ihnen und mit Ihnen über das Thema Hybris, die überforderte Gesellschaft, zu sprechen. Es ist eben schon angeklungen, Hybris. Hybris, ein Begriff, der nicht mehr allzu verbreitet ist. Viele vermögen nicht sehr viel mit ihm anzufangen. Hybris, aus dem Griechischen, wie eben schon gesagt wurde, Anmaßung, sich Gott gleichstellen, die Götter versuchen. Derjenige, der im abendländischen Kulturkreis, im judeo-christlich-islamischen Kulturkreis, das zum ersten Mal so richtig versucht hat, die Götter oder den Gott zu versuchen, das war der strahlende Lichtträger Luzifer. Luzifer tritt vor Gott und sagt, ich bin wie Gott. Und Michael, nach diesem Mythos, tritt ihm entgegen und sagt, wer ist wie Gott? Und die Sache endet, der ein oder andere von Ihnen mag sich daran erinnern, endet mit dem Höllensturz. Was heißt das, ich bin wie Gott? Das heißt, ich habe keinerlei Grenzen. Denn Gott ist definitorisch das schlechterdings Unbegrenzte. Gott ist in der Zeit unbegrenzt, denn er ist ewig. Gott ist im Raum unbegrenzt, der ist allgegenwärtig. Gott ist in seinen Potenzen unbegrenzt, denn er ist allmächtig. Wo immer man hinschaut, da ist keine Grenze. Und Luzifer fordert, genauso grenzenlos zu sein. Das Interessante an der Geschichte ist, warum tritt Luzifer vor Gott und sagt, ich bin wie du? Weil Luzifer Gott vorwirft, dass er den Menschen freier geschaffen hat als die Engel. Denn, so argumentiert Luzifer, der Mensch, der kann sich für oder gegen Gott entscheiden. Wir Engel sind gebunden, Gott zu loben und zu preisen. Wir können uns nicht gegen ihn entscheiden. Aber die Entscheidung wird für ihn gefällt und das Ganze endet in dem berühmten Höllensturz, das Unbegrenzte. In dem Bücherschrank meines Vaters gab es ein kleines Buch, das hieß Schlag nach. Und eine Abbildung in diesem Buch war die höchsten Bauwerke der Welt. Das Buch stammt wahrscheinlich so aus dem Jahre 1950 oder vielleicht sogar noch ein paar Jahre früher. Und da waren dann die höchsten Bauwerke der Kölner Dom und der Eiffelturm und der Sears Tower und noch einige mehr. Alle diese Bauwerke jener Zeit sind heute Zwerge im Vergleich zu dem, was in der Zwischenzeit geschaffen worden ist. Die spannende Frage ist, warum bauen die Menschen Türme, die höher und höher und höher werden? Ökonomisch ist das vollkommen sinnlos. Warum baut man solche aberwitzig hohen Bauwerke? Es ist das ewige Ringen, den höchsten Turm zu haben. Es ist ein Wettstreit, ein globaler Wettstreit. Bei uns, in unserem Land, steht der höchste Turm der Welt und der steht dann dafür vielleicht 2 Jahre und dann wird er abgelöst durch einen noch höheren Turm. Dieser Kampf des Menschen, nach höher, weiter, schneller, besser zu sein als alles andere, hat ohne jeden Zweifel seine Stärken. Dadurch haben wir das, was man Fortschritt nennt. Auf der anderen Seite sind mit diesem Voranschreiten große Gefahren verbunden. Wir fahren schnell in eine Kurve. Diejenigen, die Autofahrer unter Ihnen sind, werden das Gefühl kennen. Man ist etwas zu schnell in eine Kurve hineingekommen. Und dann plötzlich wird man gepackt von dem Gefühl, werde ich es schaffen oder werde ich aus dieser Kurve herausgetragen werden. Es geht um Sekunden, um diesen Konflikt, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Wir nähern uns einem Stau. Wir treten auf die Bremse. Werde ich vor dem Stauende zum Stillstand kommen oder werde ich in diesen Stau hineinrasen? Die Menschen werden erfüllt mit einem Gefühl der Lähmung. Sie hören vor ihrem geistigen Ohr ein Krachen, ein Bersten, aber dann haben sie es gerade noch so geschafft. Sie kommen zum Stehen. Sie bleiben in der Kurve. Ich habe mitunter den Eindruck, dass dieses Empfinden mittlerweile die ganze Menschheit gepackt hat. Wird es krachen oder werden wir es gerade noch so schaffen? Wird es krachen oder werden wir es gerade noch so schaffen? Ich sprach eben von Türmen, die höher und höher werden. Und wenn man sich einmal umschaut, ich kenne die Verhältnisse im Vorarlberg nicht gut genug, um sagen zu können, ob man auch hier solche Bauwerke hat, aber außerhalb dieser Region allenthalben. Ihnen ist möglicherweise zu Ohren gekommen, diese wunderbare Elbphilharmonie, die man in Hamburg zu bauen versucht. Mittlerweile verschlingt das Architektenhonorar die gesamte ursprünglich einmal in Aussicht genommene Bausumme. Der Flughafen Berlin ist seit Jahren überfällig und der neue Manager hat einmal eine Bestandsaufnahme durchführen lassen. Was ist los mit diesem Flughafen? Diese Bestandsaufnahme ist vor wenigen Wochen veröffentlicht worden und in ihr ist nachzulesen, dass es in diesem Flughafen 60.000 Baumängel gäbe, die es ausschließen, diesen Flughafen zu eröffnen. Und der Leiter, Herr Medorn, erklärt, es sei möglicherweise das Beste, diesen Flughafen wieder abzureißen und einen neuen zu errichten. Was sind die Gründe für ein solches Scheitern? Die Gründe sind wieder und wieder, dass die Verantwortlichen überfordert sind. Sie packen es nicht. Es ist zu viel für sie. Man geht ein Abenteuer ein, das man nicht besteht. Aber die ganz kleinen Fische. Die etwas größeren Fische sind zum Beispiel im Bereich des Sports. Hier haben wir sehr deutlich eine offensichtliche Grenze, die dem Menschen gesetzt ist. Ich rede hier nicht vom Massensport, ich rede nicht vom Schulsport, ich rede vom Leistungssport. Beim Leistungssport, darin sind sich alle einig, Mediziner wie Psychologen und Trainer. Beim Leistungssport sind die Grenzen des Menschen rundum überschritten. Es gibt keinen Leistungssportler mehr, der aus sich heraus mit seinen physischen und psychischen Kräften in der Lage wäre, die Leistungen zu erbringen, die er erbringen muss, um ein Leistungssportler zu sein. Und infolgedessen greifen praktisch alle, nicht nur die wenigen, die ertappt werden, sondern alle zu Drogen. Sie versuchen, die Grenze, die dem Menschen gezogen ist, zu überspringen. Etwas zu schaffen, das der Mensch an sich nicht schaffen kann. Und so betrachtet sind wir, jeder in seinem Bereich, mehr oder minder alle Leistungssportler. Wir versuchen, Grenzen, die vorhanden sind, zu ignorieren, zu überspringen, mehr zu tun, als wir an sich zu schaffen vermögen. Wir versuchen, eine Art von Mobilität zu pflegen, die längst ihre normalen Grenzen überschritten hat. Das ist schon bemerkenswert, dass heute die durchschnittliche Geschwindigkeit im Zugverkehr nicht höher ist als im Jahre 1930. Obwohl wir ständig neue Gleisanlagen bauen, neue Züge bauen, immer in der Vorstellung, wir wollen schneller, schneller, schneller werden, aber wir schaffen es nicht. Der durchschnittliche Deutsche steht 60 Stunden im Jahr im Stau. Ich glaube, in Österreich ist es nicht viel anders. Und hinzu kommen die vielen Mobilitätsopfer. Die Opfer, die gebracht werden, um den Stadtlärm, den Straßenlärm zu bewältigen. die Lärmschneisen, die wir durch unsere Lande gezogen haben, die Umweltschäden, die mit der Mobilität einhergehen. Mobilität um jeden Preis. Beweg dich, mach was. Und wenn es gar nicht anders geht, lassen wir uns bis in die Stratosphäre emportragen und dann lassen wir uns aus gigantischen Höhen zur Erde hinunterplumpsen, um noch einen neuen Rekord in Geschwindigkeit und Mobilität aufzustellen. Was sind wir bereit, der Mobilität zu opfern? Wir opfern der Mobilität unsere Städte, wir opfern ihr unsere Landschaften, wir opfern ihr unsere Lebensqualität. Mobil sein ist alles. Der Preis wird nicht mehr gesehen. Nehmen wir einen ganz anderen Bereich, den Bereich unserer Schulen, unserer Hochschulen, unserer Bildungseinrichtungen. Was versuchen wir dort eigentlich zu bewerkstelligen? Es gibt hier so etwas wie einen gesellschaftlichen Konsens, der da heißt, viel Beschulung ist gut und viele lange Beschulte sind besser. Also strebt die ganze Gesellschaft danach, möglichst viele Menschen möglichst lange zu beschulen, in der Vorstellung, dadurch werde die Welt besser, dadurch werde das Leben der Menschen reicher, wertvoller. Die deutsche Bundeskanzlerin hat vor einiger Zeit in einer Rede vor Unternehmern gesagt, dass wir in Deutschland mittlerweile zu viele, viel zu viele Akademiker hätten. Und das stimmt. Wir produzieren in großer Zahl Akademiker in der Vorstellung, wenn wir nur viele Akademiker haben, dann sind wir auch ein gebildetes Volk. Ist das wirklich richtig? Binnen 50 Jahren hat sich pro Kopf der Wohnbevölkerung die Zahl der Rechtsanwälte versechsfacht. Die Zahl der Ärzte hat sich verdreieinhalbfacht. Die Zahl der Steuerberater hat sich verzweieinhalbfacht. Die Zahl derer, die Wirtschaftswissenschaften studieren, hat sich verfünfzehnfacht. Die Zahl derer, die Rechtswissenschaften studieren, immer pro Kopf der Bevölkerung, hat sich verfünffacht. Spätestens jetzt müsste man doch die Frage stellen, was ist mit dieser Gesellschaft passiert? Wieso brauchen wir so ungeheuer viele Rechtsanwälte, so ungeheuer viele Ärzte und Steuerberater? Sind wir ein so kränkelndes Volk geworden? Oder sind wir ein so streitsüchtiges Volk geworden, dass wir so viele Ärzte und Anwälte benötigen? Was ist mit uns geschehen? Stellen wir uns überhaupt noch die richtige Frage, wenn es um die Ausbildung von Menschen geht? Was sind unsere Bildungs- und Ausbildungsziele? In Berlin sind Eltern befragt worden, was sie denn von der Schule erwarten, was mit ihren Kindern geschehen solle. Und die bemerkenswerte Frage oder die bemerkenswerte Antwort dieser Eltern war: Wir erwarten von der Schule, dass sie unsere Kinder so erziehen, dass sie möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen und darüber hinaus einen gesunden Egoismus entwickeln. Das als Bildungsziel. Die Frage, ist Bildung reduziert auf die Produktion von Produzenten, die gleichzeitig gute Konsumenten sind, oder sollte Bildung nicht doch etwas mehr sein? Wie steht es mit dem Mündigen, dem Eigenverantwortlichen und dem im eigenen Wortsinn gebildeten Menschen? Die Frage nach der Bildung stellen wir in unserer Gesellschaft nicht mehr, sondern wir sagen, ist er gut für den Beruf? Kann er in möglichst kurzer Zeit diesen Beruf ergreifen, der möglichst gut bezahlt ist? Die Frage wird nicht gestellt, weil wir auch die Frage nach dem Sinn der Arbeit nicht mehr stellen. Wofür lebt der Mensch? Er lebt dafür, dass er einer Erwerbstätigkeit nachgehen kann, dass er ein Einkommen erzielt. Das ist gut und recht. Aber ist dies auch ausreichend? Sind wir uns der Tatsache bewusst, dass Arbeit etwas Ambivalentes, etwas Zwiegesichtiges, etwas Janusköpfiges ist? Sind wir uns der Tatsache bewusst, dass wir mit Arbeit etwas aufbauen, dass wir mit Arbeit aber auch etwas zerstören? Und die Summe von beiden, vom Aufbau und von der Zerstörung, ist im Laufe der Zeit gegen Null entwickelt. Arbeit baut auf und Arbeit zerstört. Ein immer höherer Anteil unseres Arbeitseinsatzes dient dazu, die Schäden, die durch vorangegangenes Tun entstanden sind, wieder einzudämmen. Prüfen Sie einmal, wie viel Arbeitsaufwand heute erbracht werden muss, damit Schäden, die einmal angerichtet worden sind, wieder so einigermaßen in den Griff gebracht werden. Wenn man im Engadin spazieren geht, dann sieht man am Oberlauf des Inns wunderschöne Farbtafeln aufgebaut. Und auf diesen Farbtafeln kann man lesen, wie der Inn renaturiert werden soll. Das alles ist sehr eindrucksvoll, das ist sehr aufwendig, das alles ist sehr kostspielig. Und dann kann man im gleichen Zusammenhang lesen, wie vor ungefähr 40 Jahren der Inn an genau derselben Stelle denaturiert worden ist. Jetzt versucht man, die Zustände wiederherzustellen, die vor 40 Jahren dort schon einmal waren. Unser ehemaliger Bundesumweltminister Klaus Töpfer erzählt gerne die Geschichte, wie er als Minister an der Eröffnung einer renaturierten Wasserregion teilgenommen hat. Und das war alles sehr würdig und sehr schön. Am Ende der Veranstaltung kam ein älterer Herr auf ihn zu und sagte: Ach, wissen Sie, es ist so schön, dass ich diesen Tag heute noch miterlebe, denn ich war vor einigen Jahrzehnten dabei, als wir die Denaturierung dieses Gewässers genauso feierlich begangen haben. Wie viel geht da nur noch hin und her in unseren Arbeitsprozessen? Das sind die mittelgroßen Fische. Und dann kommen die ganz großen Fische. Dann kommt der große Fisch der Demografie. Sowohl hier in Österreich, als auch in Deutschland, auch in der Schweiz und in vielen anderen Ländern leben wir in Gesellschaften, die sich nur noch zu 2/3 in der Zahl ihrer Kinder ersetzen. Zu 2/3. Jede Generation bricht um 1/3 herunter. Was gleichzeitig bedeutet, dass in diesen unseren Gesellschaften noch nicht einmal jeder Zweite ein Enkelkind hat. Das ist eine neue, eine von Grund auf veränderte Welt. Ich will hier nicht missverstanden werden. Ich plädiere nicht für mehr Geburten. Eine Gesellschaft kann auch wieder schrumpfen nach einer langen Phase der Expansion. Nur, wie stellen wir uns zu diesen Veränderungen? Bemühen wir uns, in einer alternden, schrumpfenden Gesellschaft gut zu leben? Oder versuchen wir nicht ständig irgendwelche Ausflüchte zu finden? Und sei es die Ausflucht, dass wir sagen, wir müssen Zuwanderer haben, die müssen integriert werden, damit sie hier die Arbeit erbringen. Wir haben uns nicht eingestellt auf eine sich so verändernde Gesellschaft, wie wir das auf den Weg gebracht haben. Der nächste große, ganz große Fisch sind die Schulden, die wir überall auf der Welt aufbauen. Wir leben nicht nur in Europa oder den Vereinigten Staaten oder in Japan in hochverschuldeten Gemeinwesen, sondern die meisten Länder der Welt sind hochverschuldet. Der Schuldenstand, gemessen an dem, was erwirtschaftet wird, liegt in der Europäischen Union bei reichlich 90%, in Deutschland bei 76%, in Österreich bei 80% und noch viel höher sind die Schuldenlasten in den Vereinigten Staaten oder in Japan. Alle reden von Auswegen aus diesem Schuldensumpf. Aber sobald sich die kleinste Irritation zeigt, sobald die Wachstumsraten ein wenig zurückgehen von erwarteten 1,8 auf 1,4 oder 1,3%, sofort schrillen die Alarmglocken, sofort heißt es, nunmehr dürfe man sich doch nicht zu Tode sparen, jetzt müssten doch wieder Schulden gemacht werden, damit wir wieder das Wachstum ankurbeln. Wir versuchen um jeden Preis Veränderungen in Richtung auf Expansion zu bringen. Wir kommen nicht heraus aus dem Schuldensumpf. Wir sagen, ja, es muss etwas geschehen, aber die Veränderungen, die dafür erforderlich sind, dürfen doch nicht auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werden. Auf wessen Rücken sollen sie denn sonst ausgetragen werden, wenn wir Veränderungen, notwendige Veränderungen, nicht auf dem Rücken von Menschen austragen? Sieh doch nicht alles so schwarz, lautet der Einwand. Leben wir nicht in einer Welt, die innovativ ist, in der es Technik gibt, in der erfinderische Menschen leben, denen doch immer wieder etwas einfällt, das es uns ermöglicht, aus diesen Problemen herauszukommen. Wir setzen auf Technik. Wir setzen auf Innovation. Und eine der wichtigsten Innovationen der neuesten Zeit ist die Digitalisierung der Welt. Die Welt ist digital geworden, und zwar so gründlich, dass viele nicht mehr zwischen digitaler und der wirklichen, nicht digitalen Welt zu unterscheiden vermögen. Sie meinen, sich wie bisher im Netz zu tummeln, doch in Wirklichkeit zappeln sie nur noch in ihm. Sie haben sich von einer Technik abhängig gemacht, die nicht nur allumfassend, sondern zugleich faktisch nicht mehr kontrollierbar und darüber hinaus äußerst prekär ist. Experten wagen kaum daran zu denken, was geschieht, wenn dieses Netz, eine keineswegs fernliegende Möglichkeit, regional oder gar global für einige Zeit ausfällt und Militärs erklären, der nächste Krieg werde von demjenigen gewonnen, dem es als erster gelingt, es lahmzulegen. Dieses Ausmaß von Technikabhängigkeit ist menschheitsgeschichtlich neu. Mehr als für jeden anderen Bereich gilt für das Netz: die Technik beherrscht den Menschen, nicht dieser die Technik. Diejenigen, die sich ihr ausliefern, werden leicht zu ihrem Anhängsel. Sie glauben, mit ihr umgehen zu können, aber das gelingt ihnen ebenso wenig wie der Umgang mit der Kernenergie, der Bevölkerungsexplosion, dem Ressourcenverbrauch oder der Schadstoffbefrachtung der Umwelt. Und in ihrer Hilflosigkeit versuchen sie, die Probleme kleinzureden und jenen Panikmache vorzuwerfen, die sie benennen. So etwas tut man nicht. Das ist fortschrittsfeindlich. Der Zukunftsgläubige stürzt sich lustvoll in alles Neue, auch in das Neue, welches das Netz bietet. Dabei können durch diese Technik durchaus Jahrhunderte zivilisatorischer Entwicklung teilweise ausgelöscht oder doch erheblich beeinträchtigt werden. Auch wenn das in den Ohren mancher schrill klingen mag, auf dem Spiel steht nichts Geringeres als Menschenwürde, Menschenrechte, die Selbstbestimmung des Individuums, seine Integrität und Unantastbarkeit, sein Anspruch auf eine respektierte und geschützte Privatsphäre, konkretisiert zum Beispiel im Brief, Post, Fernmelde, Bank oder Steuergeheimnis, die Institution namentlich des geistigen Eigentums und anderes mehr. Konsequent zu Ende gedacht, steht eine Entwicklung auf dem Spiel, die in unserem Kulturkreis mit der Magna Carta von 1215 begann, sich über die Petition of Rights 1628 und der Habeas Corpus Act von 1679 fortsetzte und einmündete in die großen Freiheitsdeklarationen Amerikas und Frankreichs in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Hoffnung der meisten, der Staat sorge dafür, dass sie ihre Daten dem Netz anvertrauen und zugleich die Kontrolle über diese Daten behalten können, ist verständlich, zeugt aber von einem weit fortgeschrittenen Realitätsverlust. Die Annahme, Gesetze, Datenschutzbeauftragte oder Selbstverpflichtungen von Netzbetreibern und Diensten könnten dem unerwünschten Datenzugriff einen Riegel vorschieben, ist völlig illusionär. Das ist unsere Technik, auf die wir setzen, auf die wir stolz sind, von der wir hoffen, dass sie unsere Probleme löst, aber sie löst sie nicht. Ein weiterer großer Bereich, wo Hybris Triumphe feiert, ist unser Geld- und Währungssystem. Ich habe eben schon gesagt, wir leben in einer Welt riesiger Schuldenberge. Wir leben in einer Welt, wo der Geldüberhang über das, was an realen Gütern geschaffen worden ist oder was der Bodenwert darstellt, weit, weit überschießend ist. Aber wir glauben, das sei erforderlich. Und wenn Sie die Nachrichten verfolgen, was hat der Präsident der Europäischen Zentralbank dem staunenden Publikum wieder und wieder zu verkünden? Er verkündet die Vergrößerung der Geldmenge. In der Vorstellung, indem er Geld vermehrt, wird alles besser, lassen sich die Probleme lösen. Und in dieser Vorstellung, in diesem Rausch haben wir versucht, über Europa einen großen, großen Geldmantel zu decken, ohne zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Und mittlerweile sehen wir ja, dass es nicht funktioniert. Gerade in diesen Tagen, beinahe muss man sagen, in diesen Stunden, sehen wir, wie die Konflikte aufbrechen. Im Zeitalter der Dominanz des Ökonomischen haben wir uns daran gewöhnt, auch das Geld als eine fast ausschließlich ökonomische Größe zu sehen. Da Geld jedoch etwas wesentlich Umfassenderes ist, hat diese verengte Sichtweise zu einer Fülle von Fehleinschätzungen und in deren Folge zu Fehlern geführt. Gelegentlich ist zu hören, Geld sei nicht nur ein Schmiermittel, das die Wirtschaft reibungslos laufen lässt, es sei auch der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält. Das ist richtig und falsch zugleich. Denn nicht das Geld hält die Gesellschaft zusammen, sondern das Vertrauen, das eine Imagination zu Geld hat werden lassen. Fehlt dieses Vertrauen, hält Geld rein gar nichts zusammen. Im Gegenteil, es spaltet. Ohne Vertrauen werden diejenigen, die mit diesem Medium umgehen, leicht zu Betrügern. Schwindet das Vertrauen in einer Gesellschaft, dann schwinden nicht nur gesellschaftlicher Zusammenhalt und staatliche Stabilität. Auch das Geld verflüchtigt sich dorthin, wo es hergekommen ist, in das Reich des Imaginären. Vertrauen zu erhalten ist deshalb eine der wichtigsten Aufgaben individuellen, kollektiven und staatlichen Handelns. Die Männer und Frauen, die mit der überhasteten Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung Geschichte zu schreiben versuchten, haben diesem Kontinent einen Bärendienst erwiesen. Denn entweder es gelingt, in überschaubarer Zeit administrative und ökonomische Strukturen der einzelnen Länder so weit anzugleichen, dass sie diese gemeinsame Währung erfolgreich zu tragen vermögen, dann wäre der Preis hierfür die weitgehende Einebnung kultureller Vielfalt, Europas größter Kostbarkeit. Alle müssten sich an einem Modell ausrichten, nach Lage der Dinge dem ökonomisch effizientesten, was unvermeidlich eine Fülle kultureller Eigenheiten in Mitleidenschaft ziehen würde. Oder, was wahrscheinlicher ist, die Angleichung der administrativen und ökonomischen Strukturen gelingt nicht. Dann zerfiele Europa dauerhaft in Geber- und Nehmerländer, was früher oder später auf ein Ende der europäischen Einigungsbemühungen hinauslaufen würde. Unter solchen Bedingungen an die Großzügigkeit der Starken und die Fügsamkeit der Schwachen zu appellieren, ist apolitisch. So verhalten sich Völker nicht. Wie immer man es wendet, der Euro hat Europa in ein Dilemma gestürzt. Für diese kränkelnde Frühgeburt, ich zitiere hier unseren früheren Bundeskanzler Schröder, ist jetzt ein Preis zu entrichten, der alle Vorteile einer gemeinsamen Währung übersteigt. Deshalb bedarf es einer intelligenten, sensiblen und visionären Reform, wenn das europäische Geld den Völkern des Kontinents künftig mehr nutzen als schaden soll. Verstehen Sie mich nicht falsch. Dies ist kein Plädoyer gegen den Euro. Doch dies ist ein Plädoyer dafür, dass man, wenn man eine gemeinsame Währung hat, sich auch die Konsequenzen einer gemeinsamen Währung überlegen muss. Und die Konsequenzen einer gemeinsamen Währung sind die Einebnung der Kultur. Anders funktioniert es nicht. Denn Geld ist in hohem Grade eben nicht nur eine ökonomische, sondern vor allem auch eine kulturelle Emanation. Und das ist nicht geschehen. Ein weiteres Beispiel für diese Hybris ist die Globalisierung. Was ist das große Ziel der Globalisierung gewesen? Nun genannt werden vor allen Dingen drei Ziele. Erstens die Mehrung des materiellen Wohlstandes, zweitens ein globaler Ausgleich und drittens Frieden. Schauen wir uns die Ergebnisse der Bemühungen im Bereich der Globalisierung etwas genauer an. Ja, der materielle Wohlstand ist gemehrt worden. Es werden heute mehr Menschen satt als vor 20, 40 oder 60 Jahren. Ja, es haben heute mehr Menschen ein Dach über dem Kopf und Zugang zu kulturellen oder medizinischen Einrichtungen als vor einigen Jahrzehnten. Die Zahl von weiterhin Hungernden ist hoch, die Zahl von Menschen, die keinen Zugang zu diesen kulturellen oder medizinischen Einrichtungen haben, ist ebenfalls hoch. Aber immerhin, man könnte argumentieren, nun ja, es hat sich etwas bewegt. Die Situation ist besser geworden. Ist sie wirklich besser geworden? Wenn man den zweiten Punkt sich anschaut, den globalen Ausgleich, kommt man zu dem ernüchternden Ergebnis, dass heute die Unterschiede global als auch binnengesellschaftlich größer sind als jemals zuvor. 1% der Weltbevölkerung verbraucht 60% der globalen Ressourcen und erzeugt 60% des Weltdrecks. 1%. Das wohlhabendste Fünftel, wir alle gehören zu diesem wohlhabendsten Fünftel, verbraucht für sich 83% dessen, was global erwirtschaftet wird. 83% für das oberste Fünftel. Und für das wirtschaftlich schwächste Fünftel bleibt gerade mal reichlich 1%. 83% für die Wohlhabenden, reichlich 1% für die wirtschaftlich Schwächsten und dazwischen stehen die verbleibenden 3/5. Das ist keine stabile Welt. Das ist Hybris, in der ganz wenige, ganz kleine Gruppen die Kräfte dieser Welt an sich ziehen. Und der dritte Punkt, das dritte große Ziel, Frieden. Noch nie hat es so viel Krieg gegeben. Noch nie hat es so viele Flüchtlinge gegeben. Noch nie hat es so viel kriegerisches Elend gegeben wie in dieser historischen Phase. Die spannende Frage, die besorgniserregende Frage ist, was veranlasst Menschen zu diesem hochgradig irrationalen, zu diesem hochgradig widersprüchlichen Verhalten? Ist es die alte Neigung, den Turmbau zu Babel weiterzuführen? Wie sieht es aus in unserem abendländischen Kulturkreis? Ich begann meine Ausführungen mit dem Hinweis auf den Höllensturz des Luzifers, den Versuch, durch eine totale Entgrenzung Gott gleich zu werden. Haben wir nicht ganz Ähnliches in unserer Kultur versucht? Das Ziel, die völlige Entgrenzung aller unserer Lebensbereiche. Das war und ist das große Ziel. Wir haben versucht, ein transzendentales Versprechen, etwas, was sich in einem Jenseits ereignen sollte, in das Diesseits hineinzuholen, in unser Leben hineinzubringen und hier zu verankern. Diese ewige Glückseligkeit, die einmal in Aussicht gestellt worden war für ein Jenseits, die sollte hier auf Erden erlangt werden. Die Folgen sehen wir und die Schwierigkeiten, die sich hieraus ergeben, häufen sich. Was werden die heutigen Kinder und Jugendlichen denken, wenn sie dereinst alt geworden auf die Jetztzeit zurückschauen? Was werden die Menschen in 100 oder 150 Jahren denken? Werden sie sie ähnlich bewundernd, fasziniert, erschrocken, angewidert oder verständnislos kopfschüttelnd betrachten, wie wir heute auf frühere Epochen der Menschheitsgeschichte blicken? Werden sie denken, das war eine große Zeit, ein wirklicher Meilenstein in der Entwicklung menschlicher Kultur und Zivilisation? Oder werden sie denken, was für ein Niedergang, welche geistige Leere bei materieller Fülle? Das vorherzusagen ist unmöglich. Aber es darf spekuliert und Wahrscheinlicheres von Unwahrscheinlicherem geschieden werden. Wahrscheinlich werden sie denken, noch so eine Ideologie, so ein Denk- und Handlungsmuster, aus dem die Menschen Lebenssinn zu ziehen suchten und abermals vergeblich. Auf den Gedanken, dass dieses Muster der Natur des Menschen gemäß gewesen sei, dürften sie indes kaum kommen. Denn dazu ist dieses Muster zu irrational und bizarr, zu lebens- und menschenfeindlich. Das können die damaligen, so werden sie hoffentlich denken, doch nicht wirklich gemeint und gewollt haben. Der Mensch ist doch ein vernunftbegabtes Wesen. Aber sie werden, sollten sie sich für die Jetztzeit überhaupt interessieren, zweifeln und fragen, warum haben Menschen, die mit materiellen Gütern reich gesegnet waren, diese immer weiter zu mehren versucht, obwohl sie dadurch weder glücklicher noch zufriedener wurden? Warum unternahmen sie alles, um ihren Anteil an der Weltgütermenge noch zu erhöhen, obwohl ihnen das meiste ohnehin bereits zufloss? Warum beschädigten sie ihre und die Lebensgrundlagen aller anderen Menschen, um ein Wachstum der Wirtschaft zu ermöglichen, das sie gar nicht mehr benötigten? Warum verteilten sie die Früchte gemeinsamer Arbeit global und binnengesellschaftlich so ungleich, dass Verteilungskonflikte fast zwangsläufig waren? Warum gaben sie sich mit Mobilitäts- und Siedlungsformen zufrieden, die weit unterhalb ihrer technischen, ökonomischen und ästhetischen Möglichkeiten lagen und ihre Lebensqualität empfindlich beeinträchtigten? Warum unterhielten sie ein Bildungssystem, das nur ein recht schmales Segment ihrer mentalen und emotionalen Fähigkeiten entfaltete und vernachlässigten den Menschen als Ganzes? Warum nutzten sie nicht die Möglichkeiten technischen Fortschritts, um ihre Arbeitslast zu mindern, sondern steigerten diese bis hin zu Stress und Erschöpfung? Warum pressten sie darüber hinaus alle halbwegs Erwerbsfähigen in Erwerbsarbeit? Warum taten sie sich so schwer mit ihrem demografischen Wandel, der doch nicht nur unvermeidlich, sondern auch überaus chancenreich war? Warum fürchteten sie sich davor, Lebensrisiken zu schultern, die die Menschen vor ihnen mit größter Selbstverständlichkeit getragen hatten? Warum lieferten sie sich so bedingungslos einem Staat aus, dem sie misstrauten und verachteten? Warum verinnerlichten sie Kommunikationstechniken, durch die sie lange erstrittene Freiheits- und Schutzrechte verloren? Warum häuften sie immer höhere Schuldenberge auf, obwohl sie es bereits zu einem menschheitsgeschichtlich beispiellosen Wohlstand gebracht hatten? Warum waren sie bereit, die einzigartige kulturelle Vielfalt und Schönheit ihres Kontinents, ökonomischer Effizienz und Uniformität zu opfern? Warum strebten sie eine Globalisierung an, die sie weder beherrschen noch steuern konnten? Warum waren sie so unfähig, das, was sie hatten, besser zu nutzen und mehr zu genießen? Oder kurz, warum waren sie so wenig weise? So oder ähnlich könnten die Nachgeborenen auf die Jetztzeit zurückblicken und sich wundern, was für ganz und gar wunderliche Menschen in ihr lebten. Vermutlich wäre das die wohlwollendste und liebenswürdigste, dachte ich. Sie könnten uns aber auch für die Fülle von Problemen verfluchen, die wir verursacht und ungelöst an sie weitergereicht haben werden. Eine überforderte Erde mit einer überforderten Menschheit. Und sie könnten sagen, was für ein Wahnwitz. Doch es könnte auch alles ganz anders kommen. Aber wie? Voraussetzung dafür ist, dass wir begreifen, dass wir die Erde überfordern, dass wir uns überfordern. Gegenwärtig benötigt die Menschheit 1,5 Globen, um so leben zu können, wie sie lebt. Das ist dauerhaft ganz offensichtlich nicht möglich. Man kann auf Dauer nicht 1,5 Globen verbrauchen, wenn man nur einen Globus hat. Und besonders toll treiben wir es dabei, wir, die entwickelten, die frühindustrialisierten Länder. Ein Land wie Deutschland oder auch Österreich benötigt 2,5 Globen, die Amerikaner benötigen 4 Globen und auch viele Länder, die als vorbildlich gelten, wie die skandinavischen Länder oder Luxemburg, sind alles andere als vorbildlich. Das müssen wir begreifen. Wir müssen begreifen, dass eine tragende Säule unseres Wohlstandes Raubbau ist. Und wenn wir mit diesem Raubbau Schluss machen, dann werden wir ganz andere Lebensbedingungen antreffen, als wir sie heute haben. Vor wenigen Wochen konnten Sie den Medien entnehmen, dass der World Wildlife Fund festgestellt hat, dass in den zurückliegenden reichlich 40 Jahren, seit 1970, sich die Menge an Tieren global halbiert hat. Meine Damen und Herren, Halbierung der Menge der Tiere global, abgesehen davon, dass wir einen rasanten Artenschwund haben und immer mehr von dieser Tierwelt aus sogenannten Nutz- und Haustieren besteht und alle anderen Tiere an den Rand gedrängt werden, das ist eine Entwicklung, die ist nicht nur nicht dauerhaft, sondern sie ist dem Menschen auch unwürdig. Was für die Tiere gilt, gilt auch für die Pflanzen. Aber um die Dinge auf die Spitze zu treiben, das, was wir hier beobachten, gilt auch für den Menschen. Warum tun wir uns das eigentlich an, was wir da treiben? Warum glauben wir, dass wir durch die Art, wie wir leben, glücklicher werden, zufriedener werden? Wir leben eine ganz seltsame Ideologie. Menschen früherer Zeiten waren engagiert in der Vorstellung, wenn ich nur diese oder jene Dinge tue, wenn ich regelmäßig bete, zum Gottesdienst gehe, beichte, dann werde ich für die Ewigkeit glückselig sein. Wir blicken heute auf diese Dinge zurück und sagen, was für eine seltsame Sicht der Dinge, dass man durch solche Handlungen zu ewiger Glückseligkeit gelangen kann. Aber was machen wir? Sind wir wirklich weiser, sind wir wirklich klüger, wenn wir glauben, dass wir durch die Anhäufung materieller Güter, es geht hier nicht um das Lebensnotwendige, es geht nicht um das Brot, es geht nicht um das Dach über dem Kopf, sondern es geht um diese permanente zusätzliche Anhäufung materieller Güter, dass wir dadurch glücklicher werden könnten. Wir werden nicht glücklich. Die Zahl der Untersuchungen, die das belegen, ist mittlerweile so groß, dass man vernünftigerweise keine Zweifel mehr an der Richtigkeit haben kann. Die weitere Vermehrung materieller Güter macht uns nicht mehr glücklicher. Mit dem bemerkenswerten Ergebnis, dass Mexikaner, Kolumbianer, Schweizer und Schweden gleich zufrieden sind, obwohl erstere einen ungleich niedrigeren materiellen Lebensstandard haben als andere. Ich habe in der Zeit von 2011 bis 2013 der Enquetekommission des Deutschen Bundestages angehört, Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Und eine der zentralen Fragen war, wie sieht es eigentlich aus um den Wohlstand in unserer Gesellschaft? Das Bemerkenswerte war, dass sich die Kommission, bestehend aus 17 Abgeordneten des Deutschen Bundestags und 17 Wissenschaftlern wie mir, sehr schnell darin einig war, wie sie Wachstum zu definieren hatten. Wir waren nicht in der Lage, Wohlstand zu definieren. Es war unmöglich, sich auf ein Wohlstandskonzept zu einigen. Was ist Wohlstand? Aber das Bemerkenswerte war, dass im Zuge der zweijährigen Arbeit dieser Kommission dargetan wurde, wie sich das Wachstum in den entwickelten Ländern in den zurückliegenden 50 Jahren entwickelt hat und wie sich die Zufriedenheit, meinetwegen auch das Glück der Menschen in diesem Zeitraum entwickelt hat. Der nüchterne Befund, wir haben keine Wohlstandsmehrung mehr in diesen Ländern. Und das noch Interessantere daran ist, dass nicht nur die subjektive Zufriedenheit sich seit 30, 40 Jahren entkoppelt hat von der materiellen Wohlstandsentwicklung, sondern dass darüber hinaus auch die Schäden, die aus dieser materiellen Wohlstandsmehrung erwachsen sind, so groß geworden sind, dass wir selbst im Bereiche des materiellen Wohlstandes selbst einen Rückgang haben. Dass wir heute eine Situation haben, in der etwa 70% unserer Bevölkerung auch einen materiell niedrigeren Lebensstandard hat als vor 40 Jahren. Was ist der Sinn unseres Tätigseins? Der Sinn unserer zunehmenden Luftstreiche? Was brauchen wir wirklich? Die Frage wurde in der Enquetekommission wieder und wieder gestellt und die Frage stellen sich auch immer mehr Menschen. Was brauchen wir eigentlich wirklich? Denken wir noch darüber nach, das ist notwendig für unser Leben? Oder nehmen wir es als gegeben an, dass da mehr und mehr geschehen müsse, dass wir mehr und mehr materiellen Wohlstand zu schaffen haben? Haben wir nicht etwas ganz Wichtiges verlernt? Und das Wichtige heißt genießen. Was bedeutet genießen? Genießen heißt im Althochdeutschen, genießen heißt im Mittelhochdeutschen, eine Sache nutzen. Nichts anderes. Haben wir noch die Fähigkeit, die Dinge zu nutzen? Wirklich zu nutzen, also zu genießen. Genießen wir unsere Wohnungen und Häuser, genießen wir die Schönheit unserer Städte, genießen wir unsere Parkanlagen, genießen wir das Mobiliar in unseren Wohnungen. Genießen wir die Dinge, schauen wir sie uns bewusst an und sagen, das ist schön, damit lebe ich gerne. Wenn wir es genießen würden, dann würden wir wahrscheinlich auch mehr Wert darauf legen, dass die Dinge, die wir geschaffen haben, auch an unsere Kinder und Kindeskinder weitergegeben werden können, weil wir uns sicher sind, auch die werden sich an dem erfreuen, was wir da geschaffen haben. Wenn man, wie ich das vorhin getan habe, durch die Innenstadt ihrer Stadt geht, dann kann man nur sagen, offensichtlich haben sich die Menschen früherer Generationen viele, viele Gedanken darüber gemacht, wie sie in einer ästhetischen, in einer lebenswerten Stadt leben würden und wollen, in der sich auch die nachfolgenden Generationen, also wir, wohlfühlen. Wenn man durch unsere modernen Städte geht, dann hat man mitunter doch ganz erhebliche Zweifel daran, ob wir uns ernsthaft Gedanken darüber gemacht haben, ob die nach uns Kommenden sich in diesen Städten wohlfühlen werden. Ich habe meine Zweifel. Was macht es so schwierig, die Dinge auf Dauer anzulegen, soweit das möglich ist? Ich glaube, es gibt vor allen Dingen zwei Hürden, die überwunden werden müssen. Die eine Hürde ist die Faszination des Neuen. Während langer gesellschaftlicher Perioden waren die Menschen nicht annähernd so auf Neues erpicht, wie wir dies tun. Man schätzte das Alte, man bewahrte das Alte, man erfreute sich am Alten. Bei uns muss es immer etwas Neues sein. Das Neue ist per se dem Alten überlegen. Eine keineswegs selbstverständliche Sicht der Dinge, sondern eine im Laufe der letzten vielleicht 200 Jahren anerzogene. Und die zweite große Hürde ist, dass es uns so wichtig ist, Dinge zu besitzen. Dass wir ein Eigentumskonzept haben, das mit einem exklusiven Nutzungsrecht einhergeht. Das ist uns wichtig. Und weil wir die Dinge gerne zu Eigentum haben wollen, weil wir ein exklusives Nutzungsrecht an den Dingen haben wollen, fällt es uns sehr schwer, die Nutzung mit anderen zu teilen. Und dadurch fällt es uns ungeheuer schwer, das steile Wohlstandsgefälle, was wir in unseren Gesellschaften haben, ein wenig zum Ausgleich zu bringen. Es muss neu sein und es muss uns gehören. Zwei aus meiner Sicht außerordentlich problematische Sichtweisen. Denn die Folge davon ist, dass wir eine enorm hohe Zahl an Wohnungen haben, die völlig unterausgelastet ist, dass wir viele, viele Fahrzeuge haben, die vielleicht eine halbe Stunde am Tag oder noch nicht einmal benutzt werden und vieles andere mehr. Wir brauchen hier eine Veränderung. Und erforderlich sind hierfür psychische und physische Voraussetzungen. Psychische Voraussetzungen. Statt eines materiellen Überflusses ein erfülltes Leben. Was ist wichtig? Materielle Fülle oder ein erfülltes Leben. Beides ist keineswegs gleichbedeutend. Es sind sogar sehr unterschiedliche Dinge. Materielle Fülle oder Lebensfülle. Um diese Veränderung zu bewirken, vom materiellen Überfluss hin zu einem erfüllten Leben, bedarf es mehrerer Dinge, aber vor allem vier. Das erste ist so etwas wie Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Ich weiß, was mir gut tut. Ich weiß, was ich brauche. Und da kann noch so viel Werbung um mich herum sein, dieses oder jenes Produkt zu erwerben, etwas Neues zu schaffen. Ich weiß, ich brauche das nicht. Ich will es nicht haben. Das zweite ist Selbstvertrauen. Ich weiß, dass ich das nicht brauche und ich vertraue in meine Entscheidung. Etwas ganz Wichtiges, dass ich mich abgrenzen kann von diesem Sturm von Zumutungen. Das dritte ist Achtsamkeit. Ich schaue auf mich und ich schaue auf andere. Passt das, was ich tue, was ich für richtig halte, in das Gesamtgefüge einer Gesellschaft und eng damit verbunden ist Gemeinsinn. Ich stehe nicht nur für mich alleine, sondern ich stehe auch für andere. Was ist gut für mich? Was ist gut für andere? Eine Erkenntnis, die uralt ist. Wir können sie bis in die Antike zurückverfolgen und sie ist zu hohen Höhen gebracht worden durch Immanuel Kant mit seinen Maximen über das richtige menschliche Verhalten. Aber wir finden es auch schon 2000 Jahre früher bei Marc Aurel und anderen. Und der zweite große Bereich, den wir für diese Veränderungen benötigen, ist angesiedelt im Bereich des psychischen, des physischen. In was für Städten wollen wir leben? Was haben wir da geschaffen in den zurückliegenden Jahrzehnten? Und ist das, was wir da geschaffen haben, das, was wir wollen? Wir müssen uns Gedanken machen über unsere Erwerbsarbeit. so wie wir sie gegenwärtig organisiert haben, befindet sie sich in den Strukturen des 19. Jahrhunderts. Wir arbeiten in den Arbeitsformen des 19. Jahrhunderts. Wir haben das etwas weiterentwickelt. Die Arbeitszeit ist verkürzt worden, aber dadurch gibt es Probleme auch noch in anderen Bereichen. Es geht um etwas sehr, sehr viel Grundsätzlicheres. Wir haben heute die technischen Möglichkeiten, die organisatorischen Möglichkeiten, anders, sehr anders zu arbeiten, als wir das noch gegenwärtig tun. Und wir brauchen drittens sozial leistungsfähige Gemeinschaften. Auch die haben wir nicht mehr. Ich finde es schon bemerkenswert, wenn ich in einer Lokalzeitung einen kleinen Bericht sehe, wo ein Bürgermeister einem 62-jährigen Mann einen Verdienstorden überreicht, weil dieser 62-jährige Mann seine krebskranke Frau bis zum Tod gepflegt hat. Das war so aufsehenerregend. Hier hat jemand ein Stück seines Lebens damit verbracht, seine Frau zu Tode zu pflegen, dass er dafür einen staatlichen Orden erhält, dass er dies getan hat. Was ist aus unserer Gemeinschaft geworden, aus unserer Gesellschaft? Das ist sicherlich nicht der Normalfall, aber trotzdem, dass jetzt zum ersten Mal solche Dinge auftauchen wie Verdienstorden für die Zuwendung an einen Mitmenschen, an einen engen Verwandten, an einen Ehepartner. Und dann kommt der ganz, ganz große Bereich des Systemwechsels. Lassen sich diese Veränderungen, die ich hier eben angedeutet habe, im Rahmen eines kapitalistischen Systems bewerkstelligen? Ich will auf diesen zweifelsohne wichtigen Punkt nicht eingehen, denn über ihn ist so viel geschrieben und gesprochen worden, dass sich weiteres Eingehen meinerseits erübrigt. Ich möchte nur vor einer Gefahr warnen. Und das ist die Gefahr, dass wir wieder und wieder die Hände in den Schoß legen und sagen, wir können ja ohnehin nichts tun in diesem kapitalistischen System, gehen die Dinge so, wie sie gehen, was sollen wir da machen? Das ist für mich ein wenig die Haltung des Adam gegenüber Gott, als der ins Paradies tritt und sagt, Adam, was hast du getan? Hast du von dem Baum in der Mitte des Gartens gegessen? Und Adam sagt, nein, nein, Herr, ich nicht. Die Eva, die hat mich dazu verführt. Und Gott geht zu Eva und sagt, Eva. Und Eva sagt, nein, nein, ich nicht. Die Schlange hat mich verführt. Der Teufel war's. Die Menschen haben die fatale Neigung, ständig nach irgendwas zu suchen, mit dem sie sich exkulpieren können. Ich bin nicht schuld, sondern etwas anderes ist schuld. Das System ist schuld. So unsere heutige Form der Entschuldigung. Wir sind eingetreten in eine neue historische Phase. Die alte Phase der permanenten Expansion hat ihre Grenzen erreicht. Sie schwächelt. Es ist allenthalben sichtbar, dass hier Probleme sich türmen. Ein Paradigmenwechsel. Was ist gefragt in einem solchen Paradigmenwechsel? Gefragt ist ein Höchstmaß an Einfühlungsvermögen, Fantasie, Improvisationsfähigkeit und Anpassungsbereitschaft. Denn das Terrain, in dem sich Paradigmenwechsel ereignen, ist unübersichtlich und jeder Tag bringt Unvorhergesehenes. Deshalb lassen Sie sich nicht nur durch raumgreifende Konzepte, sondern nur durch sensible Aktionen und Reaktionen von Millionen von Akteuren meistern. Diese müssen einander ermuntern und ermutigen und gegebenenfalls auch anleiten und unterstützen. Was sie dabei jedoch am wenigsten brauchen, ist staatliche Gängelung. Vielmehr sollte ihnen der Staat den größtmöglichen Freiraum eröffnen. So frustrierend dies für Langfristplaner und Strategen sein mag, in Paradigmenwechseln ist die erfolgversprechendste Vorgehensweise, auf sich zu fahren oder prosaischer, sich voranzutasten, bis sich die Nebel lichten. Um dennoch Kurs zu halten, ist es hilfreich, Probleme aus einer anderen als der gewohnten Perspektive zu betrachten. Für die Völker der frühindustrialisierten Länder heißt das, wenn sich schon jetzt ein Mehrfaches dessen angehäuft haben, der übrigen Menschheit zur Verfügung steht, wenn ihr Ressourcen- und Umweltverbrauch pro Kopf weit höher ist als derjenige weniger entwickelter Volkswirtschaften und wenn sie selbst sichtlich müde und verschlissen sind, dann dürfte es an der Zeit sein, innezuhalten und ernsthaft zu prüfen, ob nicht weniger mehr sein könnte, ob sie ihr Wohlergehen nicht eher dadurch fördern, dass sie das, was sie haben, besser als bisher nutzen. Sie sollten erkennen, weltweit leiden Milliarden von Menschen existenzielle Not. In den frühindustrialisierten Ländern hingegen ist die große Mehrheit materiell wohlhabend, viele leben im Überfluss und Armut ist relativ. Weltweit gibt es für Milliarden von Menschen nicht genügend lohnende Arbeit, um zumindest ein materiell bescheidenes Leben fristen zu können. In den frühindustrialisierten Ländern hingegen gibt es, auch wenn ihre Menge schrumpft, noch immer ausreichend ertragreiche Arbeit, an der mit etwas mehr Geschick alle Arbeitswilligen beteiligt werden könnten. Weltweit haben Milliarden von Menschen kaum Zugang zu den Kulturgütern der Menschheit. In den frühindustrialisierten Ländern hingegen stehen diese Güter, wenn auch oft ungenutzt, jedem in reicher Fülle zur Verfügung. Die Völker der frühindustrialisierten Länder haben alles, wonach die große Mehrzahl der Menschen strebt. Was ihnen fehlt, sind Klugheit und vor allem Weisheit. Noch sind sie geblendet von einer Ideologie, die anderen ideologischen Verblendungen in nichts nachsteht. Immer weiter hasten, ohne Ziel und Grenzen. Aber wie alle anderen Ideologien hat sich auch diese im Laufe der Zeit erschöpft. Sie vermag immer weniger zu motivieren, geschweige denn zu faszinieren. Kaum einer ist noch bereit, für sie sein Lebensglück oder sogar sein Leben zu wagen. Noch vor einigen Generationen war das ganz anders. Diese Veränderungen lassen auf die Überwindung der derzeitigen Krise, dieser Krise menschheitsgeschichtlich einzigartiger Hybris und auf die Bewältigung des anstehenden Paradigmenwechsels hoffen. Vielen Dank.
Licht ein bisschen reduzieren, bitte, es blendet nämlich. Noch mehr bitte, dass man das Publikum auch sieht, danke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir gehen zum zweiten Teil des heutigen Abends über, in dem Sie, unter anderem auch Sie, Gelegenheit bekommen werden, Fragen an Herrn Miegel zu stellen. Ich möchte aber damit beginnen, dass ich zunächst selbst ein paar Einstiegsfragen an Herrn Miegel stelle. Herr Miegel, in der FAZ vom 15.10., also von vorgestern, wurde vermeldet, für die deutsche Wirtschaft und für die österreichische wird Ähnliches gelten, wird ein Wirtschaftswachstum von nur mehr 1,2% prognostiziert. Man befürchtet eine Rezession. Für Sie ein Problem oder doch eher eine Hoffnung?
Also ein Problem ist das ganz sicherlich nicht. Was sind denn 1,2% im Jahrhundert der industriellen Revolution? Im 19. Jahrhundert hatten wir ein relatives Wachstum. Das war halb so hoch wie das, was jetzt prognostiziert worden ist. Und das, was wir absolut haben werden, wenn wir ein Wachstum von 1,2% haben, das ist rund 20 Mal so hoch wie das Wachstum im Jahrhundert des industriellen Aufbruchs, also immer noch das 20-fache dessen. Wir sind dermaßen fehlgeleitet in unseren Vorstellungen, was alles sein müsste und wie viel Wachstum da sein müsste. Ob wir 1,2, 1,5, 1, 0,8, 0,6, 0,1, spielt im Grunde überhaupt keine Rolle. Es sind immer noch gewaltige Veränderungen auf dem Niveau, was wir erreicht haben. Und eines ist aus meiner Sicht überhaupt nicht tolerabel, dass wir jetzt wieder versuchen, durch das Aufdrehen eines Geldhahnes diese 1,2 oder 1,3 auf 1,6 oder 1,8% zu liften, wohl wissend, dass wir die Zeche ja bezahlen müssen. Und wer in einer solchen komfortablen Situation, wie wir sie auch dann noch haben werden, wenn wir 1,2% Wachstum haben, schon zu diesen Notmaßnahmen greift, der hat ganz offensichtlich nicht begriffen, was in unseren Gesellschaften los ist. Und in dem Zusammenhang ist mir ein weiteres sehr, sehr wichtig. Die deutsche Bundeskanzlerin hat zu Beginn der zurückliegenden Legislaturperiode in ihrer Regierungserklärung gesagt, es müsse uns in diesem Jahrzehnt, vier Jahre von diesem Jahrzehnt sind bereits vorüber, müsse es uns gelingen, eine Art des Wirtschaftens zu finden, die nicht die Grundlagen ihres eigenen Erfolges zerstört. Ich meine, das muss man sich doch mal durch den Kopf gehen lassen. Da sagt man also mit höchster Autorität, liebe Landsleute, unsere Art des Wirtschaftens zerstört unsere Lebensgrundlagen. Und da sagen wir, ja gut, ja, das ist so. Und jetzt versuchen wir mal, den Hahn noch weiter aufzudrehen, damit wir diese Art des Wirtschaftens nicht nur um 1,2, sondern um 1,8% oder irgend so etwas steigern können. Also das ist ein so hochgradig absurdes Verhalten, dass man es kaum noch in Worte fassen kann.
Sie gelten ja als ein Wachstumskritiker. Nun gibt es ja von den Befürwortern eines Wirtschaftswachstums, eines stärkeren Wirtschaftswachstums, doch immer als Argument zu hören, dass wir ein Wirtschaftswachstum brauchen, einfach um entsprechend hohe Steuereinnahmen zu haben, um den Sozialstaat zu finanzieren, um Arbeitsplätze zu schaffen und überhaupt insgesamt um einen Zusammenhalt der Gesellschaft und der Kräfte, die einerseits die Kapitaleigner, also die Wirtschaft, zufriedenstellt, aber andererseits doch Ressourcen schafft durch dieses Wachstum eben, dass eine gewisse Umverteilung auch hergestellt werden kann. Was halten Sie, Sie halten von diesem Argument offensichtlich nichts.
Ich halte davon überhaupt nichts, denn man muss sich doch mal klar machen, was ist denn der Preis für diese Art der Betrachtung? Ich habe vorhin gesagt, ein Land wie Deutschland, ein Land wie Österreich benötigt, um den Lebensstandard unterhalten zu können, den wir haben, 2,5 Globen. Das geht nicht. Es funktioniert nicht. Es ist ausgeschlossen. Wenn wir jetzt also sagen, wir sind nur dann zufrieden, wir können nur dann unsere öffentlichen Ausgaben finanzieren, wir können nur dann einen hohen Grad von Beschäftigung gewährleisten, wenn wir nicht nur 2,5 Globen beanspruchen, sondern möglichst 3 Globen, dann kann man nur sagen, also wer so völlig widersinnig lebt und wirtschaftet, der kann nicht für sich beanspruchen, als rationales Wesen angesehen zu werden. Das ist eine solche Partikularrationalität, die da angesprochen wird, dass man sagt, wir brauchen das alles, um ganz bestimmte Aufgaben zu erfüllen und wir sehen nicht, was dabei passiert. Das Denkwerk Zukunft hat unlängst eine Studie herausgegeben, wo wir der Frage nachgegangen sind, wie berichten eigentlich die Medien über die Segnungen des Wachstums und die Schäden, die damit einhergehen. Also die ganze Frage Ökologie, Ökonomie. Und obwohl es ganz offensichtlich ist, dass wir mit unserer Ökonomie große ökologische Schäden anrichten, war die Ökonomie 7-mal so stark in den Medien vertreten wie die Ökologie. Und das Ökonomische war fast ausnahmslos positiv akzentuiert, während das Ökologische mal positiv, mal kritisch, mal skeptisch präsentiert wurde. Aber das Ergebnis war so völlig eindeutig, ökonomisches Wachstum, das ist gut. Und das andere, das erscheint dann auf Seite 16 der Zeitung, so klein.
Andere Befürworter eines Wirtschaftswachstums sagen, das Problem ist nicht das Wachstum an sich, sondern die Art des Wachstums. Also man muss vom quantitativen Wachstum wegkommen zu einem qualitativen Wachstum, sodass eine auch ökologische Umgestaltung der Gesellschaft und Wirtschaftswachstum vereinbar sei. Das glauben Sie auch nicht?
Doch, das ist ein hervorragendes Argument. Wenn wir es nicht schafften, eine Art des Wachstums zu generieren, das nicht diese ökologisch nachteiligen Wirkungen hat, dann wären wir in einer unglaublich schwierigen Situation, schon aufgrund der Tatsache, dass, wie ich ja mehrfach ausgeführt habe, Milliarden von Menschen Wachstum unbedingt brauchen, weil die kein menschenwürdiges Leben leben können unter den gegenwärtigen Bedingungen. Und es werden ja aller Voraussicht nach in den kommenden 20, 30, 40 Jahren nochmal ein paar Milliarden Menschen dazukommen, über die Zahl derer hinaus. Das heißt, wenn es uns also nicht gelingt, durch Innovation ressourcenfreundlicher zu wirtschaften, dann geht wirklich der Ofen aus. Dann können wir da gar nichts mehr unternehmen. Nur das Problem ist, dass das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, nicht dazu geführt hat, dass wir zu einer echten Entlastung gekommen sind, sondern wir haben Verbesserungen in der Produktion, eine Verminderung des Ressourceneinsatzes pro Produkteinheit, konterkariert durch einen Mehrverbrauch dieser Produkte. Die Zahl der Autos wurde einfach größer, auch wenn das einzelne Auto heute weniger Kraftstoff verbraucht als vor 20, 30 Jahren. Also wir haben unter dem Strich hier keinen Fortschritt erzielt, sondern wir haben einfach mehr konsumiert, als wir das zuvor getan haben. Das haben wir empfunden als Wohlstandsmehrung, Aber wir haben die Innovationen, die da erbracht worden sind, nicht genutzt, um unsere Lebensgrundlagen, wie die Kanzlerin formuliert hat, zu schützen, weniger zu beanspruchen, als es geschieht.
Wir leben in einer Zeit eines wieder nahezu schrankenlosen Kapitalismus und einer immer stärker werdenden Durchökonomisierung unserer Gesellschaft. Wenn ich Ihr Buch lese und es richtig verstanden habe, so sehen Sie aber im Kapitalismus eigentlich nicht das eigentliche Problem. Was ist falsch an unter anderem linker Kapitalismuskritik?
Für mich ist der entscheidende Punkt, dass ich habe das ganz zum Schluss ja auch noch ausgeführt, dass wir uns nicht verstecken sollten hinter dem System, dass wir sagen, wir können gar nichts machen, das System ist eben so schlecht und was immer wir tun, das System zwingt uns in bestimmte Verhaltensmuster, zwingt uns in bestimmte Denkmuster und wenn wir nur das System überwinden würden, dann wäre alles gut. Mein Argument ist, verändert das System, ich lasse Widerstand. Das mag sogar sehr vernünftig sein. Nur glaubt doch bitte nicht, dass sich irgendetwas ändern wird, wenn die Menschen sich weiter so verhalten, wie sie sich verhalten. Ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor nicht sehr langer Zeit, am 18. August, einen Aufsatz veröffentlicht zu genau dieser Frage. Und gehe da der Frage nach, warum ist eigentlich der Kapitalismus so immens widerstandsfähig? Seit 120, 150 Jahren werden alle möglichen Anstrengungen unternommen, um dieses System zu überwinden. Es wird immer kräftiger. Von Überwindung kann überhaupt keine Rede sein. Und das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass am Steuer des Kapitalismus sehr mächtige Gruppen sitzen, sondern es hat auch etwas damit zu tun, dass die Menschen wie die Schafe in den Sommerschlussverkauf ziehen oder dass sie sagen, jetzt dämmert Weihnachten heran, jetzt müssen wir aber los und einkaufen. Und dann brechen sie vor Weihnachtsstress beinahe zusammen und Verkaufsstress. Was wäre eigentlich, wenn in einem Jahr die Menschen sagen würden, ach, was wollen wir denn zu Weihnachten machen? Wollen wir jetzt Geschenke in großen Mengen austauschen? Und dann wird noch erfasst statistisch, wie viel Euro gibt denn der Durchschnittsbürger für seine Weihnachtsgeschenke aus? Oder sagt er, nein, wir werden ein gemütliches, nettes Beieinander haben, wir werden was Gutes essen, wir werden miteinander plaudern. Und es wird ein schöner Tag und ein schönes Fest werden. Wenn Menschen sich in diesen Bereichen verändern, dann wird der Kapitalismus ziemlich schnell, ziemlich leer laufen. Der Kapitalismus braucht, um so gedeihen zu können, wie er gedeiht, die Kooperation von nicht Millionen, sondern von Milliarden von Menschen. Und die kooperieren.
Das heißt, Sie glauben, was Ihr Aufruf zur Beschränkung anlangt, weniger als an ein Umdenken der Politik oder der Wirtschaft, sondern Sie appellieren mehr an die sogenannte Zivilgesellschaft?
Das muss zusammenkommen. Ich kann nicht sagen, der Einzelne soll sich verändern, dann wird sich gleich alles verändert haben. Das ist aus meiner Sicht unrealistisch. Wir brauchen auch institutionelle Veränderungen. Ja. Und zu institutionellen Veränderungen sind ganz maßgeblich Politik und Wirtschaft aufgerufen. Das gehört zusammen. Das sind Zahnräder, die ineinander greifen. Nur zu erwarten, ich mache gar nichts, ich lehne mich zurück und erhoffe mir von Verhaltensänderungen oder auch von Maßnahmenbündeln von Seiten der Politik und der Wirtschaft die Lösung aller unserer Probleme, das ist ebenfalls unrealistisch. Zumal weniger die Wirtschaft, obwohl auch die Wirtschaft auf Verhaltensveränderungen ihrer Konsumenten und ihrer Produzenten reagiert, aber insbesondere die Politik sehr schnell zu Veränderungen bereit ist, wenn sie spürt, die Bevölkerung, die Wähler sind durchaus bereit, diese Veränderungen zu tragen. Politik kämpft dann nicht gegen den Strom und sagt, die Bevölkerung will zwar weg von diesem Konsum und von diesen Produktionsformen, aber wir werden sie dazu anhalten, dass sie weiter so produzieren und zu konsumieren.
Vielleicht noch eine letzte Frage hier, bevor wir ins Publikum gehen. Sie haben am Schluss Ihres Vortrags, wie auch am Schluss Ihres Buches, sprechen Sie von einem Paradigmenwechsel. Nun ist ein Paradigmenwechsel nichts, was von einer Politik hergestellt werden kann, sondern etwas, was sich gesamtgesellschaftlich ereignet. Ist das eine Hoffnung oder sehen Sie einen solchen Paradigmenwechsel tatsächlich kommen?
Es ist keine Hoffnung, es ist ein Befund.
Ja.
Es ist ein Befund. Wir haben in der Geschichte immer wieder solche Paradigmenwechsel gehabt, nicht sehr häufig. Oft wird ja der Begriff des Paradigmenwechsels benutzt, wenn es sich um eine schlichte Umorientierung handelt, wenn es sich um eine Krise handelt. Ich habe in dem Buch ja auch ausgeführt, dass wir nur allzu gerne von einer Krise reden, in der wir uns befinden. Ich sage, wir befinden uns in überhaupt keiner Krise. Krise kommt genauso wie Hybris aus dem Griechischen, bedeutet Wendepunkt, ist ein Begriff der Seefahrersprache. Wir sind nicht an einem Wendepunkt, wo wir sagen, so, jetzt sind wir so weit gesegelt und jetzt segeln wir in dieser Richtung weiter, sondern wir sind an einem Punkt angelangt, wo ein bestimmtes Paradigma, nämlich das Paradigma der Expansion, was wir jetzt über 250 Jahre verfolgt haben, seine Grenzen erreicht hat. Das geht in dieser Form nicht weiter. Und dann heißt das, jetzt kommt etwas Neues. Und dieser Paradigmenwechsel ist etwas sehr viel Umfassenderes, etwas sehr viel Fundamentaleres als eine Krise. Und ich sage auch in dem Buch, für Krisen gibt es Rezepte. Jeder geht in seinem Privatleben und er geht in seinem Gemeindeleben in Krisen und kommt aus Krisen heraus. Bei einem Paradigmenwechsel haben wir keine Blaupause. Wir können nicht sagen, so bewältigt man einen Paradigmenwechsel, weil Paradigmenwechsel eben etwas ganz Neues beinhalten. Und der letzte große Paradigmenwechsel, den wir in Europa gehabt haben, war für mich die Reformation. Dass Menschen über einen langen, langen Zeitraum, über 1000 Jahre, an bestimmten Glaubens- und Gefühlswelten hingen, die haben ihr Leben bestimmt. Und dann kommt eine Bewegung, eine Gegenbewegung. Und das Ganze löst sich auf und wird durch etwas anderes ersetzt.
Aber sehen Sie so eine Gegenbewegung im Entstehen?
Wir sind mittendrin.
Und wo? Welche Anzeichen?
Sehen Sie zum Beispiel? Wir sind mittendrin. Die Expansion, von der ich eben sprach, findet ja für viele gar nicht mehr statt. Mhm. Wir sind da herausgekommen. Die materielle Wohlstandsmehrung als Grundlage der Verbesserung unserer Qualität oder gar der Lebenszufriedenheit ist für die meisten entfallen. Sie müssen also ganz andere Formen finden und sie sind da dabei, das zu tun. Oder wir haben lange Debatten gehabt über die Frage, kann man sich denn überhaupt in einem entwickelten Kapitalismus eine Geldwirtschaft vorstellen ohne Zinsen? Und siehe da, jetzt haben wir seit einer ganzen Reihe von Jahren de facto keine Zinsen und die Geldwirtschaft geht weiter. Also das sind solche Veränderungen. Wir haben immer weniger Expansion. Wenn man sich einmal die langfristigen Wachstumsraten anschaut in entwickelten Ländern, dann gehen die ganz kontinuierlich zurück über einen langen, langen Zeitraum. Und der Zeitpunkt ist absehbar, wo wir kein Wachstum mehr haben werden. Und deswegen brauche ich mich jetzt nicht hinzusetzen und sagen, oh Gott, was wird alles mit uns passieren? Sondern ich muss sagen, nachdem das absehbar ist, was da kommt, wie richte ich mich ein?
Gut, meine Damen und Herren, Sie sind aufgerufen. Fragen, bitte.
Zuerst einmal möchte ich mich bedanken für den spannenden Vortrag, Herr Liebe. An einem Punkt habe ich gestutzt, da wo Sie sagten, dass es heutzutage mehr Kriege als je in der Welt gibt, zumindest während der Phase des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. In den letzten Jahrhunderten, in den Jahrzehnten, würde ich sagen, stimmt das vielleicht nicht ganz. Aber eigentlich möchte ich mit meiner Frage auf Ihre Arbeit in der Enquete-Kommission des Bundestages eingehen. Ich habe das damals als revolutionär empfunden, dass eine Regierung oder ein, ich weiß nicht, ob es der Bundestag oder die Regierung war, die das eingesetzt hat, sich damit beschäftigt, was für einen Wohlstandsindex benutzen wir zur Wirtschaftssteuerung. Ich hätte gern gewusst, was waren eigentlich die Fronten, um die es da ging, warum man sich nicht auf einen gemeinsamen Wohlstandsindex einigen konnte?
Also der erste Teil Ihrer Frage, wie sah das mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg aus? Ja, das waren schon gewaltige Schlachten, die da geschlagen wurden, aber sie waren sehr temporär. Es waren verhältnismäßig kurze Zeiträume, in denen das stattfand. Also es waren punktuelle Ereignisse, sowohl regional als auch temporal waren das heftige kurze Ereignisse, während wir jetzt eigentlich einen globalen Konflikt haben, den wir gar nicht mehr lokalisieren können. Wir können ihn lokalisieren, aber es ist sehr viel schwieriger als während dieser Zeit. Zur Enquete-Kommission. Was waren die Fronten? Eine Front oder Vertreter der einen Denkgruppe wollten unbedingt an dem bisherigen Indikator des Bruttosozialproduktes festhalten. Ein sehr praktikabler Indikator, international gut vergleichbar, über einen langen Zeitraum vergleichbar. Also die Stärken von diesem Indikator sind offensichtlich, aber man kann mit diesem Indikator nur in sehr, sehr einfachen, wirtschaftlich schwachen Gesellschaften etwas über die Wohlstandsentwicklung aussagen. Also wenn Leute nicht genug zu essen haben, dann kann man mit diesem Bruttosozialprodukt etwas über ihre Wohlstandsentwicklung sagen. In unseren Gesellschaften, wo wir alle satt werden, kann man mit diesem Indikator nicht mehr erfassen, ob der Wohlstand steigt oder nicht steigt. Ja, und jetzt beginnt die große Schlacht. Jetzt beginnen Interessen. Was ist wirklich wichtig? Was definiert den Wohlstand von Menschen? Die einen sagten, wenn wir unsere Natur erhalten, dann ist das ein ganz wichtiges Wohlstandselement. Andere haben gesagt, na, das ist nicht so sehr wichtig, sondern die Gesundheit ist viel wichtiger als die Umwelt. Und jeder kam mit irgendetwas, was dazu geführt hat, dass wir zum Schluss mit Indikatoren und Unterindikatoren 30 Indikatoren hatten, die alle ihre Berechtigung haben, die alle irgendwas Vernünftiges aussagen. Aber man kriegt sie nicht mehr zusammen. Man kann aus dieser Fülle von Indikatoren nicht mehr etwas ableiten, was für die Politik oder für die Öffentlichkeit wirksam wird. Das ist ein Problem, was wir nicht nur in Deutschland gehabt haben. Die Franzosen haben ja vor uns etwas ganz Ähnliches gemacht und die sind auf rund 60 Indikatoren gekommen. Auch alle vernünftig und gut, aber sie können es nicht mehr transportieren. Das ist unmöglich. Und das war der zentrale Konflikt, der zumindest mich sehr beschäftigt hat, dass ich immer wieder gefragt habe, wir müssen doch bei der Suche nach einem Wohlstandsindikatorenbündel meinetwegen, wenn wir es schon nicht zu einem Indikator schaffen, bei einem Bündel die Sache so raffen, dass man damit noch umgehen kann. Also meinetwegen 3 oder 4 oder 5, aber da muss auch Schluss sein. Mehr können wir nicht. Ich habe den Verdacht, aber jetzt spekuliere ich, dass es durchaus im Interesse einiger war, dass diese Zahl von Indikatoren so groß wurde, dass man zum Schluss gesagt hat, naja, also schreibt das mal alles auf und dann werden wir nie wieder hinschauen. Das ist dann de facto auch geschehen.
Weitere Fragen? Ja, hier hinten bitte.
Ja.
Was ich an Ihrem Vortrag und meine Frage nicht. Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Ihr Ansatz so ein moralischer Imperativ für den Menschen. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Die katholische Kirche reformiert den Menschen 2000 Jahre.
Mit bescheidenem Erfolg, ja. Wenn überhaupt. Appell an das Moralische, nicht nur. Ich habe eben auf die Frage geantwortet, dass Veränderungen von zwei Seiten her erfolgen müssen. Menschen müssen, nennen Sie es moralisch, ihre Orientierung verändern, aber dann müssen auch Strukturen geschaffen werden, die das aufgreifen, das umsetzen. Sonst kann man solche Veränderungen nicht bewirken. Sie sagen, Paradigmenwechsel findet nicht statt. Paradigmenwechsel bedeutet ja nicht, dass ich bis zum 31. Oktober dieses Paradigma habe und ab 1. November habe ich ein anderes, sondern das sind lange Übergangszeiträume. Wenn Sie sich einmal die Ausbreitung des Christentums vor Augen führen, nach 300 Jahren waren 5% der Bürger des Weströmischen Reiches Christen. Nach 300 Jahren 5%. Und trotzdem war es ein Paradigmenwechsel. Das dauert also. Und Ihre Beobachtung, die Sie eben dargestellt haben, wird von mir uneingeschränkt geteilt. Ja, so ist das. Aber das besagt nichts im Blick auf den Paradigmenwechsel, sondern wir kommen an den Punkt, wo sich diese Art des Wirtschaftens und diese Art der Problemlösung totläuft. Wir werden erkennen, es funktioniert nicht. Und das sehen wir jetzt schon zunehmend. Wir glaubten beispielsweise, wir hätten die Euro-Krise gelöst. Mittlerweile wissen wir, dass wir sie überhaupt nicht gelöst haben, sondern dass das munter weitergeht. Und das wird noch einige Zeit so anhalten. Und dann werden wir sagen, also das ist nicht der Weg, der erfolgversprechend ist. Und dann setzen die Paradigmenwechsel, der Paradigmenwechsel erst ein.
Weitere Fragen? Bitte.
Was sagen Sie zu der Vorstellung oder dazu, dass man eigentlich sagen müsste, mit der Säkularisierung der Aufklärung haben wir eigentlich parallel die Probleme, die wir jetzt haben, nämlich diese einsetzende Hybris, dass wir das Paradies auf Erden schaffen. Da war doch auch nochmal ein Paradigmenwechsel. Das nicht mit diesem christlichen Konsens des Abendlandes richtig.
Ja, ich könnte auch den Paradigmenwechsel, von dem ich gesprochen habe, auf diesen Zeitpunkt verlegen. Nur die Aufklärung ist ohne Reformation schwer vorstellbar. Das heißt also, der erst wichtigere Schritt ist die Reformation und aus der Reformation erblüht die Aufklärung, sodass das eine Fortsetzung ist. Aber jetzt kommt es darauf an, wie streng benutze ich diesen Begriff. Ich könnte auch sagen, die Aufklärung ist ein weiterer Paradigmenwechsel, aber er wurzelt schon auch in der Reformation.
Ja, bitte. Da hinten waren Sie, Sie waren zuerst.
Also die kleinen und mittleren großen Fische sind eigentlich großteils bekannt. Und trotzdem steigern wir permanent das Wirtschaftswachstum und den materiellen Wohlstand. Also es hat für mich irgendwo einen Suchtcharakter. Die Frage, sind wir eine Gesellschaft von Süchtigen? Dann, wonach sind wir eigentlich wirklich süchtig? Wonach sehen wir uns eigentlich wirklich? Haben wir den Mythos zugunsten des Logos zu
ja, Ihre Frage, sind wir Süchtige? In gewisser Weise sind wir Süchtige. Es bröckelt mit der Sucht. Die Zahl derer, die das kritisch hinterfragt, was wir da machen, wird größer. Gerade jüngere Menschen fragen zunehmend, ist das noch sinnvoll, was uns die Elterngeneration vorgelebt hat, oder sollten wir nicht doch einen etwas anderen Weg gehen? Aber große Teile der Bevölkerung, ohne jeden Zweifel, ist, um Ihre Formulierung zu benutzen, ist süchtig nach dieser Art von Lebensstil, dieser ganze Statuskonsum, den wir entwickelt haben. Warum konsumieren wir einen Großteil unseres Konsums? Es gibt Schätzungen, die das auf etwa ein Drittel beziffern. Ein Drittel unseres Konsums hat keine andere Funktion, als unseren Status hervorzukehren. Wir brauchen das nicht, was wir da machen, aber wir brauchen es doch, weil wir uns gegenüber dem Nachbarn, gegenüber dem anderen, dem Arbeitskollegen absetzen wollen und zeigen wollen, was wir können. Und dann kommt Ihr letzter Punkt, das ist die Therapie. Ja, ich stimme dem zu. Wir brauchen also andere Orientierungen. Und die Orientierung, die wir heute haben, dass wir uns durch materiellen Konsum oder durch materielle Güter in unserem Status definieren, ist keineswegs der Natur des Menschen entsprechend. Es gibt andere Kulturen, beispielsweise die chinesische Kultur bis in das 19. Jahrhundert hinein, bis die Briten kamen und dann diese westlichen Werte in die chinesische Gesellschaft hineingetragen haben, war der angesehenste, der gebildetste, der zugleich der mildtätigste war. Das waren die beiden Kriterien, um einen hohen gesellschaftlichen Status zu haben. Gebildet sein und mildtätig sein. Wir in Europa sind einen anderen Weg gegangen und haben also den materiellen Konsum als wichtigste Grundlage des Status entwickelt. Aber das kann sich auch wieder ändern, weil es eben gerade nicht in der Natur des Menschen wurzelt, wie wir heute so häufig glauben, dass wir sagen, so ist der Mensch, der will immer mehr. Nein, so ist er nicht. Das ist ein Produkt unserer jüngeren Geschichte. Jüngere Geschichte ist auch schon ein paar hundert Jahre alt, aber es ist trotzdem menschheitsgeschichtlich betrachtet ein sehr kurzer Zeitraum.
Sie haben noch eine Frage gehabt?
Ja, bitte. Ja, Sie haben am Anfang Ihres Vortrages, den ich sehr spannend fand, das Bild gebraucht von der Kurve, die wir gerade noch so kriegen. Mhm. Wenn wir jetzt an den Paradigmenwechsel denken und Sie sagen Reformation, dann ist für mich die Frage, da lauern ja auch Kurven. Oder kurz gefragt, wie vermeiden wir einen erneuten 30-jährigen Krieg?
Ja. Vollkommen richtig. Wie vermeiden wir das? Ich habe darauf keine schlüssige Antwort. Ich kann nicht sagen, das und das muss gemacht werden. Ich habe ja betont, dass man für Paradigmenwechsel keine Blaupausen hat. Wir können also jetzt nicht eine Schublade aufziehen und sagen, aha, was tue ich in Phase 3 eines Paradigmenwechsels? Das gibt es nicht. Wir müssen also tastend, und zwar wir Millionen von Individuen, müssen tastend versuchen, die veränderten Bedingungen zu integrieren, zu verinnerlichen, zu gestalten, weiterzuentwickeln. Das Entscheidende ist, dass man die Grundlage begriffen hat, nämlich, dass wir durch Expansion unsere Probleme nicht mehr so lösen können, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Das ist das Fundament, auf dem das Ganze steht. Ich muss Abschied nehmen von dem Allheilmittel Expansion und jetzt muss ich versuchen, etwas an die Stelle zu setzen. Aber ich werde mich hüten zu sagen, das und das müsste an die Stelle setzen, denn dann wäre es kein Paradigmenwechsel, wenn einer von uns hier sagen könnte, was jetzt konkret zu geschehen hat.
Sie haben noch eine Frage, bitte.
Ich habe nicht gesagt, wenn die EU bestehen bleibt, sondern der Euro. Das ist ein großer Unterschied, die Europäische Union und der Euro. Was ich darunter verstehe, ist, dass wir, ich habe gesagt, die kulturelle Vielfalt dieses Kontinents ist sein höchstes Gut, sein höchster Schatz. Das ist wirklich das Juwel dieses Kontinents, die kulturelle Vielfalt, die wir haben. Und wenn wir jetzt sagen, wir alle brauchen eine ähnliche, um nicht zu sagen eine gleiche ökonomische Effizienz, dann ist die aus unterschiedlichen Kulturen nicht darstellbar. Es gibt Kulturen, die sagen, die Siesta ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein hohes Kulturgut. Und dann kommt die Troika und sagt, nein, nein, Siesta dürft ihr nicht mehr machen, denn dann schmälert ihr ja eure Produktivkraft. Seid doch bitte diese Stunden auch noch produktiv. Das ist ein banales Beispiel, aber in dieser Richtung gibt es viele Dinge. Wie verstehen wir die Rolle des Familienverbandes? Wie regeln wir soziale Belange? Wie sind Nachbarschaftsverbände organisiert? Wie sozial leistungsfähig ist der Nachbarschaftsverband? Wie stark betone ich die Rolle des Individuums? Das hat Stärken und Schwächen, das Individuum sehr stark hervorzuheben. Und das haben unterschiedliche Kulturen unterschiedlich geregelt. Und wenn wir jetzt kommen und sagen, das wollen wir möglichst alle gleich machen, wir wollen die gleiche Produktivität haben, wir wollen ein sehr ähnliches Konsumverhalten haben, dann ist die Folge davon, dass ja, die kulturelle Vielfalt nicht völlig eingeebnet wird. So dramatisch, glaube ich, braucht es nicht zu werden. Aber sie würden sich doch sehr, sehr angleichen müssen. Und wollen wir wirklich, dass die Sizilianer sich so ungefähr verhalten wie, ich will ja niemandem zu nahe treten, ich weiß auch nicht, was im Vorarlberg so los ist, aber ich weiß nicht, ob die Sizilianer sich verhalten sollten wie die Stuttgarter. Ich glaube, das ist schon sehr schön, dass sie sich anders verhalten.
Bitte.
Wollen die das nicht auch? Und verstärken die nicht den Haufen sozusagen der Konsumsüchtigen?
Ja, also wir müssen sicherlich drei
kommen. Dann habe ich noch eine Frage der Arbeitslosigkeit in den südeuropäischen Ländern, der Jugendarbeitslosigkeit. Wie ist die zu verstehen und wie kann man die bekämpfen?
Ja. Also zunächst zu den Flüchtlingsströmen. Da muss man, glaube ich, drei Gruppen unterscheiden. Es gibt die Gruppe, die an Leib und Leben bedroht ist. Die fragt jetzt gar nicht, wo habe ich den besseren Lebensstandard, sondern bin ich gefährdet? Ist meine Familie gefährdet, meine Kinder? Dann ist die zweite Gruppe, der geht es auch nicht primär um materiellen Lebensstandard, sondern denen geht es um menschliche, existenzielle Freiheit. Sie sind unterdrückt und sie wollen Unterdrückung heraus. mir ist es wichtig, dass man diese beiden Gruppen gesondert sieht und nicht in einen Topf wirft mit den anderen. Die wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, größte Gruppe ist die, die Sie eben angesprochen haben, die da kommt und sagt, wir wollen unseren materiellen Lebensstandard verbessern. Dem kann man nichts vorwerfen. Natürlich, wir leben Ihnen ja dauernd vor, wie angenehm das sein kann mit diesem materiellen Lebensstandard. Und Sie haben das eben schon angedeutet, ich möchte das unterstreichen, das verstärkt zunächst einmal den Trend bei uns durch die Mehrung materieller Güter, also durch die Hebung des materiellen Lebensstandards, Zufriedenheit zu erzeugen, das Glück des Menschen zu erzeugen. Das sind Dinge, von denen man sagen muss, ja, durch diese Art von Zuwanderung wird ein bestimmtes Denken verstärkt, stabilisiert, zementiert. Die Jugendarbeitslosigkeit, die kann man nicht isoliert sehen und gewissermaßen außerhalb des allgemeinen Arbeitsmarktes stellen. Wichtig ist, dass die Zahlen, die zur Jugendarbeitslosigkeit sowohl in Spanien, Portugal, auch Italien veröffentlicht werden, grob irreführend sind. Grob irreführend. Man bezieht die arbeitslosen Jugendlichen und bedenkt auf die Gesamtheit und bedenkt nicht, dass ja viele dieser Jugendlichen in diesen Jahrgängen mit 16, 17, 18, 19 Jahren in der Schule sind, in Universitäten sind. Und all die werden als arbeitslos ausgewiesen, oder jedenfalls ein großer Teil von denen, was wir in den Regionen nördlich der Alpen nicht tun. Das sind also Zahlen, die sind überhaupt nicht miteinander zu vergleichen, die wir da haben. Trotzdem, selbst wenn ich das berücksichtige, ist die Jugendarbeitslosigkeit in diesen Ländern immer noch größer als bei uns. Aber wie ich eben schon sagte, das kann ich nicht lösen, indem ich sage, jetzt mache ich was gegen die Jugendarbeitslosigkeit, sondern die Jugendlichen kommen in den Arbeitsmarkt nicht hinein, weil wir so verkrustete Strukturen da haben, dass diejenigen, die drin sind in diesem Arbeitsmarkt, schon sehr viel unternehmen müssen, um dort herausgekegelt zu werden oder überhaupt Veränderungen hinnehmen zu müssen. Und wenn ein Arbeitsmarkt so festgezurrt ist, wie wir das da haben, dann gibt es Schwierigkeiten für die nachwachsende Generation, in diesen Arbeitsmarkt hineinzukommen. Ich muss also den Arbeitsmarkt insgesamt verändern und kann nicht nur sagen, mit diesem Arbeitsmarkt, da bleibt alles, wie es ist, werde ich jetzt durch bestimmte Maßnahmen die Jugendlichen hineinbringen. Das funktioniert nicht.
Vielleicht eine Schlussrunde.
Meine Frage zu der Klasse.
Sie ganz hinten, Entschuldigung. Sie wollten noch, Sie haben noch keine Frage gestellt.
Edmund Stoiber, der ja vor wenigen Tagen seinen großen Bericht vorgelegt hat über die Entbürokratisierung der Europäischen Union, der hätte sich über Ihre Frage sehr gefreut. Denn das war ja genau sein Anliegen, dass er gesagt hat, weniger von dem. Er wäre zusammengezuckt, wenn er den Begriff Chaos gehört hätte, denn das wollte er natürlich ganz und gar nicht. Ich verstehe schon. Ja, was halte ich davon? Ich halte viel davon. Ich glaube, dass wir in Gemeinwesen leben, die überreguliert sind. Wirklich in vielfältiger Hinsicht haben wir heute eine Regulierungsdichte, von der man sagen muss, die ist nicht mehr zweckdienlich, die ist noch nicht einmal mehr human, sondern da wird so viel kontrolliert und so viel gesteuert und so viel vorgesorgt und fürgesorgt, dass der Einzelne sich nicht mehr vernünftig entfalten kann. Also wir haben da in diesem Bereich zu viel des Guten getan, aber von diesem Punkt bis hin zum Chaos ist noch ein langer, langer Weg. Ich sehe also das Chaos doch lange nicht, wenn wir ein Stück weit. Ich bin voll bei Ihnen.
Was mal vielleicht noch 5 Minuten, dass wir dann abschließen. Also Sie noch und Sie noch als letzte Frage. Also bitte.
Zur Arbeitsgesellschaft, Sie hatten im Vortrag erwähnt, dass unsere Arbeitswelt die Strukturen des 19. Jahrhunderts hat. Mhm. Wie würden denn die Strukturen des 21. Jahrhunderts aussehen?
Ja, auch da sieht man bereits Veränderungen, Auflockerungen. Wir brauchen nicht mehr die kolonnenhafte Organisation von Arbeit, die wir immer noch in weiten Bereichen haben. Eine kolonnenhaft organisierte, militärischen orientierte Organisationsform der Arbeit. Auch die Hierarchien, die wir in unserer Arbeitswelt immer noch haben, sind ja dem Militär nachgebildet. Und dafür gibt es an sich kaum noch Anlass. Es hat sich schon etwas verändert. Also dieses flacher Werden der Hierarchien ist schon eine Demilitarisierung der Arbeitswelt. Denn im Militär haben wir ja sehr, sehr steile und sehr hohe Hierarchien. Die haben wir dann über in die Arbeitswelt. Und wir sind in der Arbeitswelt dabei, das flacher zu machen, übersichtlicher zu machen. Die Befreiung von dem festen Zeitrhythmus, den wir da gehabt haben, die war schon etwas Besonderes. Als ich als junger Mann meine Erwerbstätigkeit aufgenommen habe, da war das noch extrem stark reguliert. Wir hatten um 7.30 Uhr an der Pforte zu erscheinen und wer um 7.30 Uhr nicht da war, da gab es eine Meldung des Pförtners an den Vorgesetzten des jeweiligen, der ist erst um 7.35 Uhr gekommen. Und das wurde zweimal toleriert und beim dritten Mal wurde man vorgeladen. Also das war die Regulierung der Arbeitswelt, die heute kaum noch vorstellbar ist. Und das liegt nur 40 Jahre, 45 Jahre zurück. Also da ist Bewegung in dieser Veränderung der Arbeitswelt. Das hat auch etwas zu tun mit den Inhalten der Arbeit, die wir heute zu erbringen haben. Aber das ist auf dem Weg.
Und Sie, letzte Frage.
Ja, ich würde gerne wissen, wie schaffen Sie das in Ihrem persönlichen Bereich mit den Themen, die Sie angesprochen haben, umzugehen? Wo schaffen Sie es, selber mehr Maß zu halten? Vielleicht den ökologischen Fußabdruck Ihrer Familie auf ein Maß zu reduzieren, dass es für einen Globus reicht? Und in welchen Bereichen schaffen Sie es vielleicht auch nicht?
Also ich fürchte, bei mir reicht der eine Globus noch nicht. Ich bin deutlich über den einen Globus. Trotzdem kappe ich in praktisch allen Bereichen. Wenn ich Reisen plane, dann so, dass möglichst wenig an ökologischen Schaden dabei auftritt. Bei Nahrungsmitteln, bei Kleidung, bei Heizung. Im Grunde in allen Bereichen versuche ich, so viel wie irgend möglich zu kappen. Aber wie gesagt, in aller Bescheidenheit, bei einem Globus bin ich noch nicht.
Ja. Ich glaube, wir sind am Ende unserer Veranstaltung, 22 Uhr. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Miegel, für Ihren Vortrag und bei Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Kommen und für Ihre interessanten Fragen. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, auf unsere nächste Veranstaltung im Rahmen der Vortragsreihe Tangenten. Am 15. November wird Konrad Paul Ismann hier sein und sein neues Buch Geisterstunde, die Praxis der Unbildung, vorstellen. Vielen Dank und einen schönen Abend.
Ja, ebenfalls vielen Dank.